Mein großes Problem an die ganz frühen Erinnerungen ist die, dass meine Mutter mir immer sehr viel von meiner Kindheit erzählt hat und ich das nicht mehr auseinanderhalten kann, was denn da war, dass sie mir das erzählt hat oder was denn da in meinem Gedächtnis ist, weil ich es wirklich selber erlebt habe.
Für mich ist Erinnerung wirklich die größte Hure der Welt. Und zwar, weil sie manipulierbar ist, weil sie in einer Weise verformbar ist, auch zum Verschwinden zu bringen ist. Es gibt eigentlich nichts, was ich mit meiner Erinnerung nicht machen kann.
Was wir im Gedächtnis behalten, ist auch von unseren Gefühlen beeinflusst. Erinnerungen sind nicht ein für allemal abgespeichert. Wenn wir uns an Vergangenes erinnern, funktioniert das Gedächtnis nicht wie eine Wachstafel, eine Bibliothek oder ein Computer. Gedächtnis ist ein dynamischer und kreativer Prozess in unserem Gehirn, sagt Harald Welzer. Er ist Professor für Sozialpsychologie und Leiter des interdisziplinären Forschungsprojekts Gedächtnis und Erinnerung in Essen.
Gedächtnis verändert sich immer. Gedächtnis ist eigentlich extrem gegenwartsbezogen. Das hat auch einen evolutionären Grund, dass das so ist. Gedächtnis dient funktional eigentlich nur dazu, sich erinnern zu können, wo man irgendwie Nahrung versteckt hat oder wo man ein bestimmtes Versteck gefunden hat oder so. Es hat einen Überlebenswert, weil man sich daran praktisch erinnern kann und es wieder benutzen kann. Es bedeutet aber, Gedächtnis hat überhaupt eigentlich nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern es ist funktional rein gegenwartsbezogen. Wir schreiben ständig unsere eigene Lebensgeschichte um, nach den Erfordernissen der Gegenwart. Und Gesellschaften schreiben ihre eigene Vergangenheit auch nach den Erfordernissen ihrer so und so wahrgenommenen Gegenwart um.
Der Zeitzeuge ist der natürliche Feind des Historikers, sagt ein geflügeltes Wort. Selbsterlebtes vermischt sich in der Rückerinnerung häufig mit nachträglich Gelesenem oder Gehörtem und wird immer aus der gegenwärtigen Sicht erinnert. Auch das Gedächtnis einer Gesellschaft ist dynamisch und gegenwartsbezogen und hält sich nicht immer an historische Fakten.
Es gibt geschichtliche Ereignisse, auf die bestimmte Gesellschaften große Stücke halten, wo man staunt, wenn Historiker das rekonstruieren, dass solche Ereignisse dann zum Teil über hunderte von Jahren im Gedächtnis der Gesellschaft überhaupt keine Rolle gespielt haben, aber hervorgeholt werden, wenn es angebracht scheint. Also die Schlacht auf dem Amselfeld für die Serben beispielsweise ist so ein Ereignis. Der Rütli-Schwur für die Schweizer. Wir denken immer, wenn Gesellschaften so etwas so hochhalten und auch rituell begehen mit Jahrestagen oder sonst was, dass das tatsächlich ein historisch bedeutsames Ereignis gewesen ist, was die ganze Zeit für diese Gruppe eine Rolle gespielt hat. Das ist häufig nicht der Fall, sondern das sind zum Teil erfundene Traditionen, woran man einfach sehen kann, dass die Gegenwartsorientierung für das Benutzen von Gedächtnis, Erinnerung, Geschichte viel, viel wichtiger ist als das, was geschichtlich tatsächlich passiert ist.
In unserem Gehirn arbeiten 300 bis 400 Milliarden Nervenzellen miteinander. Sie sind zu neuronalen Netzwerken verknüpft, verbunden durch sogenannte Synapsen. Je häufiger sich ein Erlebnis wiederholt, desto stärker wird das Neuronennetz und umso dauerhafter die Erinnerung. Was wir wahrnehmen, lernen und erinnern, wird im Gehirn in unterschiedlichen Regionen und Gedächtnissystemen verarbeitet. Neben dem Kurzzeitgedächtnis, mit dem sich beispielsweise ein Kellner Bestellungen merkt, haben Wissenschaftler mehrere Systeme des Langzeitgedächtnisses definiert. Sie bilden sich in der Entwicklung vom Kleinkind zum Erwachsenen in einer Hierarchie heraus.
Menschen haben nicht nur ein Gedächtnissystem, sondern, wie man gegenwärtig annimmt, 5, können auch noch mehr werden, die auch in unterschiedlichen Arealen des Gehirnes verarbeitet werden. Also zum Beispiel so etwas wie ein Körpergedächtnis. Die Fähigkeit, Fahrrad fahren oder Klavier spielen zu können, Erinnerungen, die affektiv neutral sind, wie eine bestimmte Information, der Eiffelturm steht in Paris, hat ja keine emotionale Bedeutung, ist Wissen, wird anders verarbeitet als beispielsweise die Erinnerung an den ersten Kuss unter dem Eiffelturm in der Hauptstadt Frankreichs oder sowas.
Das Gedächtnis, in dem wir unser Weltwissen abspeichern, etwa, dass Paris die Hauptstadt Frankreichs ist oder H2O für Wasser steht, wird als semantisches Gedächtnis bezeichnet. Es enthält alle Fakten, die wir gelernt haben. Wer unter dem Eiffelturm den ersten Kuss bekam, erinnert sich daran mit einem anderen Gedächtnissystem, mit dem episodischen Gedächtnis. Es nimmt nicht nur Wissen, sondern auch die dazugehörigen Gefühle mit auf, erklärt der Neurowissenschaftler und Gedächtnisforscher Hans-Joachim Markowitsch.
Was wir episodisch-autobiografisches Gedächtnis nennen und was immer auch ermöglicht, eine geistige Reise in die Vergangenheit anzutreten oder auch eine Zeitreise in die Zukunft anzutreten, wo wir Erinnerungen auch immer bewerten. Das heißt, wenn wir uns erinnern, wie war das, wo wir zum ersten Mal verliebt waren oder wo wir mit der Schule zu Ende waren, dass wir dann immer mitbewerten, war das was Positives, war das was Negatives. Und entsprechend ist das biografische Gedächtnis auch auf Hirnebene sehr komplex vernetzt. Das heißt, bedarf immer einer synchronen Aktivität, einmal von der emotionalen Bewertungsebene und zum anderen von der kognitiven Faktenebene.
Unser Gedächtnis entwickelt sich durch ein höchst subtiles Zusammenspiel biologischer, psychologischer, sozialer und kultureller Prozesse. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines autobiografischen Gedächtnisses ist die Sprache. So erinnerten sich beispielsweise Kinder, die eine Ausstellung besuchten, nur an die Bilder, über die sie gemeinsam mit Erwachsenen gesprochen hatten.
Kaspar, warst du schon mal bei Emma zu Besuch?
Ja.
Was haben wir da gemacht?
Wir waren da auf dem Hochbett gegangen, aber da war es zu gefährlich, da sind wir wieder runtergegangen.
Hat Emmas Papa gesagt, ne?
Und hatten unten gespielt und Emma war da eingeschlafen und wir haben den geweckt.
Die Emma habt ihr wieder aufgeweckt?
Ja. Wir.
Ich auch? Nee.
Doch du, ich, Elias.
Erinnerung will gelernt sein. Memory Talk wird ein solcher Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern genannt. Erst auf diese Weise werden Erlebnisse für kleine Kinder zu Erfahrungen. Erwachsene helfen, Ereignisse sprachlich zu strukturieren, und das Kind lernt so, Erinnertes in einer bestimmten Form zu ordnen und wieder abzurufen. Unser Erinnern ist immer auch eine Rückschau in der Kommunikation mit und für die anderen. Und das bedeutet, dass Erinnerung sich mit dem Gebrauch verändert.
Was unter anderem daran liegt, dass wenn man sich wieder erinnert an etwas, man ja eine Erinnerung abruft, sie in irgendeiner Weise kommuniziert, also sich selbst vor Augen stellt oder jemand anderem erzählt und irgendwann sie wieder zurückschreibt, diese Erinnerung. Und es ist so, dass wenn man eine Erinnerung zurückschreibt, immer Teile des Kontextes mit zurückgeschrieben werden, in der man die Erinnerung benutzt hat, also kommuniziert hat. Insofern ist Erinnerung immer die Erinnerung an ein Ereignis plus die Erinnerung an seine Erinnerung.
Der soziale Raum, in dem Menschen ihre Sichtweisen miteinander austauschen und sich über Dinge, die geschehen sind, verständigen, wird als kommunikatives Gedächtnis bezeichnet. Es ist Erinnerung, die sich durch Kommunikation ständig verändert. Das kommunikative Gedächtnis umfasst in der Regel drei Generationen. Es ist von der mündlichen Weitergabe des Erlebten abhängig und bricht dann ab.
Das kommunikative Gedächtnis, wie der Name schon sagt, verlängert sich oder stabilisiert sich, stellt sich her durch kommunikativen Austausch. Menschen reden miteinander und solange wie ihre Erinnerungen, die sie in diesen Gruppen entwickeln und austauschen und ausbreiten und immer wieder aufrufen, solange diese zirkulieren, erhält sich eben auch das von denen gemeinsam geteilte kommunikative Gedächtnis. Kommunikation ist eigentlich das, was Erinnerungen lebendig hält, wenn man das mal auf der sozialen Ebene in Gruppen, Familien und so weiter untersucht.
Erklärt Aleida Assmann, Professorin für Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Assmann, die Begriffe kommunikatives und kulturelles Gedächtnis geprägt. Gedächtnis ist die Grundlage von Gemeinschaft und Kultur. Diese Theorie entwickeln die beiden seit gut 20 Jahren. Das kommunikative Gedächtnis ist eine Art Kurzzeitgedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis ist das Langzeitgedächtnis einer Gesellschaft.
Es basiert eben nicht nur auf Kommunikation und Austausch, sondern vor allem eben auch auf gewissen Medien- und Rahmenbedingungen. Und dazu zählen wir im Raum solche Dinge wie Denkmäler, in der Zeit solche Dinge wie Jahrestage. Und es gibt dazu obendrein die wichtigen Institutionen, die es verankern, wie Bibliotheken, Archive, Museen und so weiter. Es ist die symbolische Auslagerung von Medien, die es ermöglicht, dass Menschen sich über Generationen hinweg immer wieder auf dieselben Themen oder auch Texte beziehen können.
Im kulturellen Gedächtnis wird aufbewahrt, was einer kulturellen, ethnischen und politischen Gemeinschaft wichtig ist. Das kulturelle Gedächtnis sichert die Kommunikation über die Lebenszeit der Individuen hinaus.
Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite
für
Weltkrieg in Europa
Leben
zu Ende ging.
Ist die Erinnerung unvergesslich. Für viele von uns wird an solch markanten Tagen die Zeit der Qual und Angst noch einmal
so
gegenwärtig.
Wird auch dieser 11. September begangen, wie die herzzerreißenden Gedenkzeremonien zuvor.
So vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht von Fernsehen, Radio oder Zeitung an die verschiedensten Jahrestage erinnert werden. Sei es an das Ende des Zweiten Weltkrieges, sei es an den Mauerfall oder den 11. September in New York. Diese Jahrestage oder auch andere Rituale halten Erinnerungen wach. Dadurch bleiben auch Ereignisse, die schon lange zurückliegen, als Teil des kommunikativen Gedächtnisses lebendig.
Jedes Jahr, wenn Tschernobyl Jahrestag hat zum Beispiel, geht es dann plötzlich wieder, ach ja, stimmt, der 26. April, da war ich ja damals in der 9., bei uns in der 9. Klasse war das damals wahnsinniges Thema, dass das Atomkraftwerk da kaputt gegangen ist. Das kommt dann jährlich immer wieder durch, natürlich durch die Zeitung, ach ja, heute ist ja wieder Jahrestag Tschernobyl, dann erinnert man sich plötzlich wieder dran.
Nicht jeder Jahrestag ist mit solchen persönlichen Erinnerungen verknüpft. Zum Beispiel der 27. Januar. Seit 2005 ist er UN-Weltgedenktag an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Ein Gedenktag, der für Aleida Aßmann ein Beispiel ist, für die manchmal große Kluft zwischen individuellem und offiziellem Erinnern.
So muss man sagen, dass die Mehrheit, also eigentlich die gesamte Masse der deutschen Bevölkerung, dazu keinen persönlichen Erinnerungsbezug hat. Das ist ein Datum, das man über Geschichtsbücher, über Lernen und über mediale Vermittlung natürlich sich sehr nahe bringen kann, angefangen damit, dass man ein Buch von Primo Levi aufschlägt. Aber es gibt kein persönliches Link dazu.
Die autobiografische oder persönliche Erinnerung an die Zeit und die Verbrechen des Nationalsozialismus verschwindet langsam. Die Generation, die jetzt noch ein lebendes Korrektiv für unseren Umgang mit der Erinnerung daran ist, wird bald nicht mehr leben. Dadurch wird sich die deutsche Erinnerungskultur verändern.
Wir sind ja im Moment in einer Phase, die können wir ja auch als eine Art Schattenlinie bezeichnen, die wir gerade überschreiten, wo Zeitzeugen jetzt gerade, was den Krieg und den Holocaust anbelangt, also zwei Geschichtsdaten, von denen feststeht, dass sie ganz zentrale Bezugspunkte auch für unsere Zukunft sein werden. Da ist es entscheidend, im Moment, dass wir die Schattenlinie überschreiten, wo das Erfahrungsgedächtnis der Zeitzeugen uns jetzt immer weniger beisteht und wir immer mehr auf die vermittelten Formen der Rückerinnerung zurückgreifen müssen.